NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Nummer heute Abend zum Mitreden. Am Mikrofon ist Andreas Burmann. Übermorgen ist es soweit und Sie ahnen es, wir reden über Weihnachten. Alle Jahre wieder, wir wissen, diese Tage können es in sich haben, auch die Tage davor. Sie wissen, Geschenke, Weihnachtspost, Küchenplan, Baumkaufen, Einladungen und so weiter. Es gibt zig Dinge, die erledigt werden wollen. Schließlich soll ja das Weihnachtsfest ein schönes, wunderbares Fest werden. Man kann auch sagen, ein perfekter Abend und perfekte Tage. Wir fragen Sie heute Abend einmal, muss es denn immer perfekt sein? Woher rührt eigentlich der Weihnachtsstress? Erleben Sie diesen oder haben Sie sich irgendwann entschieden und gesagt, wir machen das alles anders? Wir wollen weder perfekt sein, noch wollen wir den Stress haben. Dann rufen Sie uns an. Ich bin sicher, Sie machen sich darüber Gedanken. Wie feiern wir das? Was kann da passieren? Was machen wir vielleicht dieses Jahr anders? 08000 441 777.
Ach, das ist wahrscheinlich so ein Kindheitswunsch. Vielleicht hatten sie alle als Kinder nicht so schöne Weihnachten oder besonders schöne Weihnachten und wollen das dann nochmal machen oder weiß ich nicht. Also ich mache mir keinen Stress.
Ja, das ist ja das Chaos pur. Also bei mir in der Familie gab es immer Theater. Meine Mutter, die hat jedes Mal einen Aufstand geprobt wegen verschiedenen Sachen. Entweder ist der Baum umgekippt, Würstchen sind Heiligabend aufgeplatzt und dann war halt Land unter in der Wohnung und dann war Heiligabend gelaufen.
Ja, erstens mal ist es der Job, da ist ja bis zum Schluss eigentlich ja viel Präsenz erforderlich. Und Kinder, der Haushalt, das muss ja alles bewerkstelligt werden. Es ist halt einfach so, man kann da eigentlich schlecht abschaltet und man will auch noch perfekter sein. Wenn man älter wird, dann sieht man das auch ein bisschen gelassener und lässt auch mal einiges liegen.
Die machen sich den Stress selber. Selbstgemachter Stress.
Ja, die Sache gut organisieren vorher, dann hat man den nicht, den Stress.
Ja, eigentlich sollte man Geschenke eigentlich früher einkaufen. Aber naja, ich kenne es ja selber von mir, ich mache es ja auch nicht. Ich muss halt auch noch ein Geschenk kaufen, also von daher. Aber das wäre auf jeden Fall wahrscheinlich eine Möglichkeit, wenn man die Geschenke aber früher einkauft.
Man verabredet zwar immer keine Geschenke, aber dann wird man doch mit Geschenken überhäuft. Also so sorgt man dann doch wieder vor und kauft auch wieder Geschenke. Das ist so.
Und so geht der Stress weiter. Darüber wollen wir reden. Muss denn Weihnachten alles perfekt sein? Wie erleben Sie den Stress und was tun Sie dagegen? Oder haben Sie irgendwann entschieden, da mache ich nicht mehr mit, wir feiern Weihnachten anders? Dann rufen Sie uns an. 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. Dr. Sabine Schonert-Hirz ist Expertin auf dem Gebiet Stress. Guten Abend, Frau Schonert-Hirz.
Guten Abend, Herr Bormann.
Frau Schonert-Hirz, gibt es irgendwas in Ihrem privaten Bereich, wo Sie mal erlebt haben an einem Weihnachtsabend, das war stressig?
Das war in meiner Kindheit. Meine Eltern waren so gestresst, dass meine Mutter den Zimmerschlüssel fürs Weihnachtszimmer in den Ofen geschmissen hat. Mein Vater musste die Tür mit der Axt aufbrechen, weil der Weihnachtsbaum schon brannte. Ich fand das ganz cool damals. Es war wirklich was los und es gab danach Schier, kann ich mich noch erinnern. Ich war ungefähr 7.
Was hat denn Ihre Mutter dazu gebracht, den Schlüssel in den Ofen zu werfen?
Weil sie da Kohlen nachschütten musste, weil wir hatten so eine Ofenheizung und dabei hatte sie irgendwie einen Schlüssel in der Hand, weil sie den ja nicht irgendwie abgeben wollte, dass sie in das Zimmer heimlich reinkam. Und da ist es ihr so passiert.
Später dann, als Sie älter geworden sind und selber das Weihnachtsfest ausstatten mussten, kennen Sie Stressphänomene?
Ja, klar, natürlich. Jeder kennt das ja, vor allen Dingen, wenn man Kinder hat. Und ich glaube, der meiste Stress, der entsteht, weil das Umfeld auch so viel Erwartungen hat. Und ich kann es bis heute nicht verstehen, wenn man irgendwie Kinder in der Schule hat und in der Kita und im Kindergarten, dass man dann überall eine Weihnachtsfeier machen muss. Fand ich eine Zumutung. Und habe dann auch boykottiert. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht da, ich habe einen Job, ich gebe gerne was als Spende, aber ich kann auch keine Plätzchen backen, das schaffe ich nicht.
Das Stichwort Umfeld, Erwartungen des Umfeldes, das speichern wir mal, dazu kommen wir noch. Professor Dr. Wolfgang Kantel-Quittmann ist oder war Professor für klinische Familienpsychologie, ist immer noch Psychologe. Guten Abend.
Ja, hallo.
Haben Sie in Ihrer Kindheit oder in Ihrer Jugend oder wann auch immer Situationen in der Familie erlebt, wo Sie sagen würden, das waren stressige Weihnachten?
Ja, eigentlich relativ durchgehend.
Was ist passiert?
Naja, dieser Zwang zur Glückseligkeit, es wird alles das gegessen, was man sich während des Jahres dann vielleicht nicht leistet. Es wird alles das getrunken, was man sich nicht leistet. Also Dezember ist ja der Monat, an dem, glaube ich, 30% mehr Alkohol als in allen anderen Monaten konsumiert wird. Gleichzeitig ist der September des darauffolgenden Jahres der geburtenstärkste Monat. Dann fragt man sich, sind das Kinder der Liebe oder des Alkohols? Also das sind alles so Phänomene. Wir machen uns da selber Stress und die Familie feiert sich selbst, aber auf eine sehr anspruchsvolle Weise.
Was haben Sie denn getan, wenn Sie sagen, das hat Sie durchgängig begleitet, dieser Weihnachtsstress, dem zu entkommen?
Naja, es gibt ja auch einen Stress, den ich ganz gut fand als Kind. Also das Warten auf das Christkind, wenn dann meine Großmutter mit einer Decke die Glaseinfassung der Tür zugehängt hat, damit wir das als Kinder nicht sehen konnten. Das war schon ein ganz besonderer Stress und das war sehr aufregend und toll. Und mit der Zeit hat sich das natürlich dann alles ein bisschen gewandelt und ja, ich gehöre so zu den Spät-68ern. Also wir haben uns, was die Kritik an der Kommerzialisierung der ganzen Geschichte anbelangt, also durchaus heftig betätigt. Und das war wiederum ein Stress, der auch Vergnügen bereitete. Mhm.
Haben Sie den 68er-Ritus inzwischen wieder verlassen, im reiferen Alter?
Im reiferen Alter kommt man dahin, dass man sagt, also Hauptsache den Kindern geht's gut und der Frau geht's gut und die sollen mal alle machen. Im Moment habe ich jetzt gerade heute eine Diskussion gehabt zwischen meinen beiden erwachsenen Töchtern.
Wie alt sind die?
40 und 36. Und ich habe noch zwei Söhne, die sind jünger, aber die beiden Töchter haben sich dann heute darüber gestritten, wann werden die Geschenke ausgepackt? Und wird erst gegessen und dann Bescherung gemacht oder erst Bescherung gemacht. Ich habe 4 Enkelkinder. Also ist immer die Frage, macht man das eigentlich für die Enkelkinder und dann macht man erstmal die Bescherung und an Essen sind die nicht so doll interessiert und die Erwachsenen haben natürlich ganz andere Vorstellungen. Also übrigens, die Untersuchungen besagen, dass die Erwachsenen eher Weihnachten wichtig finden. Die Kinder finden eigene Geburtstage und spontane Geschenke viel spannender.
Als Weihnachten?
Als Weihnachten.
Frau Schonert, jetzt das Wort Stress geistert immer so durch viele Bereiche des Lebens. Gibt es denn Stressphänomene, wo Sie sagen würden, die sind typisch weihnachtlich?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja dieser ganze Einkaufsstress und es wird alles immer bis zur letzten Minute ja aufgespart. Ich bin da immer so sehr verwundert, dass man so, alles kann man planen. Warum muss man im letzten Augenblick die Geschenke kaufen? Warum kann man das Essen nicht vorbereiten? Ich habe irgendwann mal angefangen, im August die Weihnachtskarten zu schreiben. Den Text kennt man eigentlich. Jetzt werden ja gar keine Karten mehr geschrieben, aber eine Zeit lang habe ich das wirklich gemacht, weil an diesen besinnlichen Adventssonntagen, die ja nie eintreffen, schafft man das ja dann eben auch nicht. Also eine gute Vorbereitung und ein bisschen Entzerren fände ich gar nicht so verkehrt, aber ich verstehe auch nicht, warum man das nicht tut.
Wir können das ja mal klären, warum man das nicht versteht oder warum das Menschen nicht machen. Karl Schulze aus Potsdam. Guten Abend, Herr Schulze.
Ja, guten Abend.
Wie halten Sie es mit dem...
mein Name. Ich hätte eine Frage an die Frau Doktor.
Ja.
Kann denn, wenn die Vorbereitung eben in der Weise abläuft, wie Sie das eben geschildert haben, Stress nicht auch was Positives sein?
Ja, natürlich, Herr Schulze. Manchmal ist der Stress auch sehr positiv, wenn man sich auf was freut und wenn es nicht zu viel wird. Aber es kommt immer auf die Dosierung an. Und bei vielen Leuten ist es ja gerade in der Weihnachtszeit so ein bisschen doch zu viel. Mhm. Und dann wird es eben auch anstrengend. Es kippt dann leicht um. Aber grundsätzlich haben Sie absolut recht. Ich frage mich, woher wissen Sie das?
Herr Schulze.
Ich habe mich ein bisschen mit Stress beschäftigt und denke, dass es ein lebenswichtiges Phänomen ist, Stress zu haben. Aber und das gilt dann letztlich auch für Weihnachten.
Wie machen Sie das denn Heiligabend, Herr Schulze?
Schlachten und so weiter.
Wie machen Sie das denn Heiligabend, damit Ihr Stress, wie Sie das sagen, positiv bleibt?
Ich feiere mit der Familie und die Geschenke halten sich in Grenzen. Es ist im Grunde alles erledigt, was zu erledigen ist und deswegen freue ich mich auf Weihnachten.
Wenn Sie sagen Familie, wer gehört dazu?
Meine ehemalige Frau und die 3 Kinder.
Das Stichwort ehemalige Frau macht natürlich neugierig. Sehen Sie denn noch eine Beziehung oder ist das nur weihnachtliches Miteinandersein?
Das ist jetzt im Wesentlichen weihnachtlich.
Meine Bekannte ist leider verreist, aber sie wird auch wiederkommen, denke ich.
Und das geht eifersuchtsfrei?
Ich glaube schon, ja.
Na gut. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Das Stichwort Familie.
Ich Ihnen auch.
Sehr schön. Herr Hantel-Quittmann, wie ist das? Das Thema Weihnachten heißt ja auch, Weihnachten heißt, es kommen Menschen zusammen, die vielleicht nicht so häufig im Jahr zusammenkommen. Wie viel Stress oder wie viel Ärger, sage ich mal so, birgt so eine Begegnung?
Naja, wir haben, was komplexe Familiendynamiken anbelangt, ja schon viele Erfahrungen mit Stieffamilien beispielsweise oder Patchworkfamilien. Und wir sprechen da von Aushandlungsfamilien. Das heißt, die brauchen eine Verhandlungskompetenz. Das heißt, je mehr Menschen dabei sind, je mehr Interessen und Bedürfnisse und Wünsche da sind, desto mehr ist sozusagen ein Verhandeln notwendig, welche Bedürfnisse in welcher Reihenfolge wie befriedigt werden und so weiter.
Das klingt sehr vernünftig. Gelingt sowas?
Ich denke, in Stieffamilien muss es gelingen. Da gibt es, das sind so neuralgische Punkte wie Urlaubsplanung, Weihnachtsplanung und so weiter. Das sind Dinge, die müssen Stieffamilien lernen. Aus meiner Sicht sind Stieffamilien sowieso die Normalfamilie der Zukunft sozusagen.
Sie meinen jetzt Patchwork-Familie?
Ja, ja. Mhm. Ja, mhm. Die heißen immer noch Stieffamilien. Patchwork ist so eher der englische Begriff. Aber diese Aushandlungskompetenz, dass miteinander verhandelt wird, wie wollen wir das eigentlich machen? Bei einer unterschiedlichen Interessenlage. Das ist durchaus ein Übungsfeld, was für Familien gut sein kann. Schwierig ist es, wenn es sozusagen mit einem Diktat verbunden ist. Oder wenn dann, was weiß ich, der Hausherr einfach entscheidet, bei mir läuft das so und so ab, je nachdem, wo die Familie feiert, dann wird damit schon festgelegt, was gegessen wird, wer eingeladen wird und so weiter. Verhandeln ist das Stichwort.
Frau Schonert-Hirz, wenn Sie das hören, verhandeln, und ich habe eben etwas flapsig gesagt, das klingt sehr theoretisch oder sehr vernünftig.
Sie meinten theoretisch,
ja. Ja, ich meine auch vernünftig, beides. Wie hören Sie das?
Ja, ich finde das auch sehr gut, und ich würde nur so ein bisschen die Richtung vorgeben und würde vorher Abfragen machen, wer welche Wünsche hat, und dann kriegt jeder halt ein bisschen. Und nie einer kriegt 100%, sondern das wird so ein bisschen gemischt. Eben Patchwork auch in der Gestaltung dieses Festes. Mhm. Und das halte ich auch für sehr demokratisch, und jeder kommt ein bisschen vor. Gleichzeitig kann man die Erwartungen auch etwas runterschrauben. Und ich habe das auch mal gemacht. Ich habe gesagt, es gibt dieses Jahr Weihnachten gar nichts und nur ganz wenig und ganz wenig zu essen und ganz einfache Sachen. Und dann gab es halt ein kleines bisschen mehr, dann war die Freude groß.
Klappt das tatsächlich mit diesem Appell, wir schenken uns nichts?
Ja, ein bisschen was schenken ist ja ganz schön. Mhm. Es kommt immer darauf an, wie so die Einstellung, wie die Liebe dahinter ist.
Herr Hantel-Quittmann, er hebt hier den Finger.
Ich finde, das Stichwort demokratisch muss ich irgendwie kommentieren. Das finde ich ja im Prinzip immer gut, demokratisch. Aber ich denke mal, zu Weihnachten haben bei mir Kinder und Enkelkinder Priorität. Das heißt, die haben bestimmte, also mein jüngstes Enkelkind ist jetzt, ich glaube, 7 Wochen. Da gibt es bestimmten Schlafrhythmus, da gibt es bestimmte Essenzeiten, die dann brauchen. Und dann muss ich gar nicht unbedingt auf irgendeinem demokratischen Wege da meine eigenen Interessen mit vertreten haben, sondern dann finde ich es schön, wenn es den Kindern gut geht und den Enkelkindern gut geht, und dann kann ich dann meine auch zurückstecken.
7 Wochen klingt schön. Nehmen wir mal 15 Jahre. Ich möchte Opa nachher noch in die Kneipe, und zwar um 22 Uhr. Ist das mit der Demokratie zu machen?
Das ist aber nicht meine Entscheidung, sondern Opa hat nicht zu entscheiden, ob die 15-Jährige in die Kneipe geht, sondern die 15-Jährige hat Eltern, und die müssen das entscheiden.
Was empfehlen Sie?
Ich empfehle gar nichts.
Was sollen die Eltern tun, wenn es Krach gibt diesbezüglich?
Und dann müssen sie den Krach austragen, das ist ihr Problem. Ich werde mich als Opa in diese Erziehungsgeschichten bei pubertären Kindern, ich habe 4 Kinder in der Pubertät gehabt, das reicht mir für dieses Leben.
Mhm. Dann halten Sie sich raus. Frau Schonert-Hirz, Sie sind ja die Frau für den Stress. Was empfehlen Sie denn, wenn wir für Stress Konflikt setzen? Ja, kann man das eigentlich, statt Stress das Wort Konflikt setzen? Kann man das?
Also Konflikte lösen Stress aus, oder auch Stress fördert die Konfliktlage, wenn alle angespannt sind. Also nicht, wie unser Zuhörer vorhin gesagt hat, wenn wir so diesen schönen Stress haben, wo wir mit freudiger Erwartung sind, sondern wenn wir eher negative Gefühle haben, dann gibt es da eher Konflikte. Mhm. Ja, klar. Und das ist ja auch was ganz Normales. Und ich denke, es sollte da auch solche Großeltern, wenn Großeltern da sind oder Erwachsene da sind, die so ein bisschen vernünftiger sind, die können ja auch Konflikte umschiffen, die können ablenken, die können ein bisschen andere Themen reinbringen. Man muss jetzt nicht Weihnachten Konflikte austragen, das halte ich einfach für das falsche Fest oder für den falschen Anlass, sondern eher ein bisschen vorher schon überlegen, wo liegen die ganzen Tretminen, und dann einfach ganz, ganz geschickt das Thema wechseln. Das kann man doch machen. Man kann ruhig ein bisschen da eingreifen.
Ist das der viel zitierte Satz am Weihnachtsabend, keine Politik?
Zum Beispiel, wenn es halt politische Auseinandersetzungen geben würde, man weiß das, wenn sich alle einig sind und alle auf die gleichen schimpfen, ist ja gut.
Gut. Marcel Koppmann aus Uetze. Guten Abend, Herr Koppmann.
Ah, wunderschönen guten Abend, liebes NDR-Info-Team. Ja, also ich finde das ja gut, dass Sie eine Expertin für Stressmanagement heute Abend in der Runde haben. Und also wir praktizieren das Stressmanagement schon ziemlich lange in der Praxis zu Weihnachten. Weil bei uns ist das so, halt die biologische, die Verwandtschaft ist da schon biologisch von uns gegangen. Dass der größte Teil mit dem anderen Teil, der derzeit noch lebt, mit dem sind die Verbindungen halt nicht so eng. Und wenn wir mal für den Teil, der dann mal kam, was gemacht haben, dann ist die Situation aufgetreten, dass welche schon gegessen haben und während wir noch am Vorbereiten waren. Und da haben wir jetzt einfach so gesagt, den Stress, den tun wir uns nicht mehr an. Wir machen da jetzt gar nichts mehr groß. Wir feiern nur noch im kleinsten Kreise.
Ich wollte gerade fragen, wer trifft sich denn bei Ihnen unterm Weihnachtsbaum?
Ja, also meine ganz große Familie. Das sind in dem Fall meine Mama, ich und unsere beiden Hunde.
Ja.
Das ist unsere große Familie und wir feiern das halt zusammen, trinken uns vielleicht eine Kleinigkeit und essen schön zusammen, was wir eigentlich sonst ziemlich oft machen. Aber zu Weihnachten nehmen wir uns das halt vor, dass es dann halt schon mal ein gut bürgerliches, traditionelles Gericht ist. Aber wir setzen da nicht voraus, dass das nun unbedingt mit einer bestimmten Temperatur gekocht werden muss, dass es gut ist oder so.
Wer kocht denn?
Wir eigentlich beide zusammen, aber wir machen sozusagen Brainstorming fürs Essen und meistens die Umsetzung macht schon doch die Mama. Aber wir sind da schon beide ganz gut dabei.
Mhm. Herr Hantel-Quittmann, gibt es aus Ihrer Beziehungserfahrung Weihnachten auch eine typische Rollenverteilung?
Ja, wenn es die gibt, sollte die aber einvernehmlich sein. Also es gibt Rollenverteilungen natürlich, dass der Mann geht raus in den Wald mit der Axt bewaffnet und schlägt den Baum und trägt ihn auf dem Rücken nach Hause, stapft durch den Schnee und so weiter. Und die Frau steht am heimischen Herd und bereitet das duftende Essen zu und so weiter. Das sind alles sozusagen traditionelle Klischees. De facto kann das natürlich genauso umgekehrt sein, aber wie auch immer. Also Ich würde gerne mal an einem anderen Punkt klar machen, was wir mit Stress diskutieren. Können wir es mal machen? Bei dem Thema Geschenke zum Beispiel. Also alle Menschen machen sich große Gedanken darüber, über Geschenke. Und es gibt, glaube ich, zwei Varianten. Die eine Variante ist, je teurer das Geschenk, desto mehr Wert repräsentiert es und desto größer soll sozusagen die symbolische Liebe sein. Und auf der anderen Seite freuen sich aber nach allen Befragungen die Menschen am meisten über ein Geschenk, wenn sie etwas bekommen, was sie sich selber wünschen. Und das ist sozusagen ein Stress, dass man darüber nachdenken muss, was glauben wir eigentlich, worüber der andere Mensch sich freut. Das nennen wir in der Psychologie eine Mentalisierungsfähigkeit. Das heißt, man macht sich Gedanken über die Gedanken und Gefühle anderer und deren Wünsche und Erwartungen. Und das ist häufig etwas, was auch Stress auslösen kann für Menschen, die nicht wirklich nah an ihren Nächsten sind, weil sie nicht genau wissen, was die eigentlich wollen.
Aber es kann ja sein, dass jemand sagt, der hat schon alles.
Materiell, sicherlich, aber es bleibt immer noch etwas sozusagen, worüber würde sich der Mensch, den ich gerne beschenken würde, am meisten freuen. Da gibt es ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich schenke das, was ich ganz toll finde und gucke danach in ein enttäuschtes Gesicht, weil das hat mit seiner Freude nichts zu tun. Oder ich mache mir wirklich den Gedanken, worüber würde dieser Mensch sich freuen? Ja. Und dazu muss ich aber wissen, wie geht's dem gerade, was braucht der, wofür interessiert er sich und so weiter. Und diese diese Fähigkeit sozusagen, das, was wir als Mentalisierungsfähigkeit bezeichnen, sich in den anderen hineinzuversetzen und auch nah dran zu sein. Ich hatte neulich einen Vater in der Therapie, der sagte, ich weiß nicht, was mein Sohn interessiert, ich weiß nicht, wer seine Freunde sind, ich weiß nicht, was seine Schulzensuren sind. Wenn man so weit weg ist, dann ist man natürlich beim Geschenk aufgeschmissen.
Genau, und dann hat man da auch so an sich selber so einen Anspruch, dass man jetzt ein Gedankenleser sein müsste, der das alles irgendwie weiß. Ja. Ich kann da nur ganz pragmatisch sagen, fragen. Wenn Sie es nicht wissen, dann fragen Sie. Und dann fragen Sie ruhig nach 3, 4 Dingen. Und dann können Sie ja selber noch auswählen.
Das begreifen die Menschen aber als eine Art Entromantisierung.
Ja, das ist also entweder oder. Ja. Also da muss man auch ein bisschen pragmatisch sein. Man kann ja ganz viel fragen, was würdest du denn als erstes und als zweites und als drittes und eventuell. Dann ist immer noch so eine Wolke an Vorschlägen vor einem und dann sucht man da was aus. Dann bleibt immer noch die Überraschung.
Aber ist nicht die Entromantisierung, wie Sie das gesagt haben, dass man einfach nur den Katalog abarbeitet und die Erwartung erfüllt? Das ist doch keine Überraschung mehr.
Ja, eben. Aber das Gegenteil wäre ja der Stress. Und man hätte dann, würde sich dann so Gedanken machen oder man würde auch das Falsche kaufen und hätte dauernd Angst und so. Also ich bin da wieder für so einen ganz pragmatischen Mittelweg. Ne? Also, manchmal weiß man es ja auch. Manchmal weiß man es ja auch, was der andere sich wünscht.
Wenn man das ganze Jahr sozusagen sich nicht wirklich kümmert um den anderen, wenn man in seinen eigenen Geschichten aufgeht, wenn man mehr oder weniger nebeneinander herlebt, dann entsteht natürlich aus so einer Weihnachtssituation ein ungeheurer Stress, weil man plötzlich sich selber fragen muss oder auch gefragt wird, worüber würdest du dich freuen, wie wollen wir das denn machen und so weiter. Das heißt, je enger, je besser, je kommunikativer Menschen in einer Familie miteinander leben, desto geringer auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu großen Konflikten kommt.
Ja, drehen wir das mal um. Das heißt doch aber, Weihnachten ist ein Kristallisationspunkt, wo man feststellen kann, eigentlich wissen wir nichts voneinander, aber wir verbringen ein Fest miteinander.
Na, und dieses Fest kann doch aber auch die Gelegenheit sein, dann solche Dinge mal ein bisschen aufzuarbeiten.
Das ist ich jetzt worst fast sagen, case, ja. Würde ich sagen.
Naja, wenn ich das auch mal, ich habe mir überlegt, das und das, deshalb schenke ich dir das und das. Oder warum ist man nicht auch kreativ und gibt einfach Geschenke, die man noch ausfüllen kann? Man schenkt einen Tag und hat ein bestimmtes Budget und dann überlegt man die ganze Zeit Weihnachten gemeinsam, was könnten wir mit dem Tag machen? Ist doch ein tolles Thema. Und da kann man doch ganz viel übereinander erfahren. Also ich finde das so ein bisschen Quatsch, dass man immer an diesem Tag jetzt alles so perfekt da haben muss. Sich doch entwickeln.
Das Wort perfekt, da müssen wir gleich mal drauf eingehen. Vorher Hagen Schütte aus Berlin. Guten Abend, Herr Schütte.
Ja, hallo. Ich grüße alle ganz lieb. Also für mich ist Weihnachten was völlig anderes. Es ist ja ein christliches Fest als solches. Und ein Kaufhaus oder ein Versandhandel ist in meinen Augen keine Kirche. Also warum muss ich jemandem was schenken? Ist es nicht viel besser, wenn ich ihm meine Liebe, meine gute Stimmung, einfach ein wahnsinnig nettes Zusammensein? Also diesen Gedanken verfolge ich jetzt seit Jahren.
Ja, der ist ja auch der Richtige. Also ich finde den auch sehr, sehr überzeugend.
Ich sehe doch das ganze Chaos. Ich lebe ja in Berlin und so ab Oktober geht's los. Die Leute wissen nicht, wie sie die Geschenke finanzieren können. Sie rennen wie wild durch die Gegend, völlig planlos. Es ist eine richtige Hektik und
Herr Schütte,
ein ganz unschönes Gefühl, wenn man hier durch die Stadt geht.
Wie machen Sie das denn Heiligabend? Haben Sie nichts zum Überreichen dann?
Nein, also wir treffen uns einfach so.
So wie ein normaler Samstag.
Ja, aber die Stimmung ist trotzdem eine ganz andere. Es ist ein ganz anderes Klima.
Was sorgt für die andere Stimmung? Was ist das?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie ein Impuls der Liebe irgendwie in der Luft. Mhm. Wir vertragen uns, wir reden, wir sitzen wirklich richtig schön gesellig beisammen. Es ist einfach toll so.
Und warum braucht es dazu ein Weihnachtsfest?
Im Prinzip braucht es das nicht. Es ist bestenfalls der Anlass. Aber wir haben nun mal Weihnachten. Andere Leute benutzen es, um sich verrückt zu machen, um den Konsum zu stillen. Mhm. Und, also über diesen Punkt bin ich weit hinaus.
Gehen Sie zum Gottesdienst?
Nein. Also ich bin nicht. Ich glaube an Schutzengel, aber nicht an irgendwelche Kircheninstitutionen. ich sehe da einfach auch nicht genügend Trennung von Staat und Kirche, wenn der Staat die Kirchensteuern eintreibt.
Gut, das ist ein anderes Thema.
Aber damit habe ich dann halt schon ein Problem. Da sehe ich dann halt so keine unabhängige Institution in der Kirche.
Ich bin noch auf der Spur, Herr Schütte, wo Ihre Stimmung herkommt und wer für die Stimmung sorgt.
Ich gehe mal davon aus, Sie werden auch ein paar Kerzen haben.
Natürlich, ja. Klar haben wir Kerzen und alles.
Ja.
Wir machen es wirklich richtig gemütlich.
Mhm.
Und was ich dann halt auch nicht, also wir alle nicht mehr mittlerweile abkönnen, ist so ein kommerzielles Weihnachtsgejammere aus den Lautsprechern.
Mhm.
Also diese ganze Kommerzgedanke, der muss völlig raus aus Weihnachten. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Da beschenkt man seinen Liebsten mit ganz, ganz viel Aufmerksamkeit und Freude, aber doch nicht mit irgendwelchen materiellen Dingen, die eigentlich gar keinen realen Wert haben.
Herr Schütte, ich nehme einen Begriff auf, den Frau Schonert-Hirz zu Beginn der Sendung geprägt hat, nämlich die Erwartungen des Umfeldes. Herr Hantel-Quittmann, wie ist das für Sie? Inwieweit unterliegen wir den Erwartungen anderer, wenn es um Weihnachten geht?
Naja, ich glaube, das ist bei den Kindern sicherlich in der Schule so. Das ist manchmal auch in den Peergroups so, dass sie dann miteinander darüber sprechen, was hast du denn gekriegt, was habe ich denn gekriegt, und unter einem neuen iPhone geht dann plötzlich gar nichts mehr. Also ich finde die Kritik, die der Hörer hier gerade hatte an der Kommerzialisierung, schon relativ richtig. Aber ich glaube, dass diese Vergleichsgeschichten in Schulen, in Peergroups und so weiter doch für die Kids wichtig sind und dass sie dann hinterher auch, also sie interpretieren ja sozusagen den materiellen Wert um in einen symbolischen Wert und machen aus einem iPhone Liebe. Das ist ja auch das, was uns immer wieder kommerziell suggeriert wird. Und das ist ja im Grunde genommen auch das Denken.
Ich drehe es mal um, aber die Eltern, die ein iPhone schenken, sagen natürlich auch, damit begeistere ich mein Kind. Mit dem iPhone.
Naja, es gibt Alleinerziehende, die das auch brauchen, weil ganz viele alleinerziehende Frauen insbesondere, die sagen einfach, ich schenke dem Kind ein iPhone, obwohl ich das einfach ziemlich schwierig finde, weil ich mein Kind immer erreichen will, weil ich wissen will. So, da hat es dann auch sozusagen
Sinn.
Konkrete Hintergründe. Ja.
Frau Schonert, jetzt, Sie haben gesagt, ich will diese Erwartungen nicht alle erfüllen, haben Sie zu Beginn der Sendung, als es um diese Weihnachtsfeiern oder Weihnachtsfeiern in der Kita ging.
Ja.
Wie leicht oder wie schwierig ist das, die Erwartungen von außen, die man ja kennt, denen sich zu versagen?
Das ist schon schwierig. Es braucht ein gewisses Nachdenken über die eigenen Prioritäten und auch wirklich den Punkt, also das, was wir gerade auch gehört haben, Weihnachten ist ja das Fest der Liebe, das hat was mit Zusammensein zu tun und mit einer schönen Zeit, die man irgendwie miteinander verbringt, in einem besonderen Ambiente, in einer besonderen Deko. Und wenn man da sich darüber klar ist, dass das Schönste eigentlich ist, das nette Zusammensein und das Spaß haben miteinander und vielleicht auch alte Geschichten mal erzählen. Das sind ja alles Familienfeste. Und da kann man ja auch Dinge entwickeln, die jetzt ganz anders sind als das, was von einem so erwartet wird. Und wenn man da einfach ein bisschen experimentiert, man muss das ja nicht von jetzt auf gleich machen. Und ich würde das auch niemandem vorschreiben wollen. Aber ich glaube, diejenigen, die so unter diesem Weihnachtsstress leiden, für die wäre es gar nicht so schlecht, wenn sie mal darüber nachdenken, wo diese Ansprüche alle herkommen, denen sie so hinterherrennen. Weil eigentlich meinen es ja alle gut. Alle wollen ja was Gutes, was Schönes und was Liebes und was Tolles machen.
Das Stichwort Ansprüche, wo die herkommen, haben Sie als Psychologin eine Lösung dafür? Wo kommen diese Ansprüche her?
Immer von der Mutter.
Das sagt die Stressforscherin. Was sagt der Psychologe?
Die Ansprüche haben im Grunde genommen etwas mit einem selbst zu tun. Also das, was ich mir für andere wünsche, hat ja ganz viel auch mit meinen Wünschen für mich selbst zu tun. Da haben sie meistens den eigenen Ausgangspunkt. Ich würde gerne das Thema emotionales Familienklima zu Weihnachten ansprechen, wenn wir da noch zu kommen, weil das ist für die Kinder das Bedeutsamste für deren Wohlergehen. Und das ist eine Frage, an die hat mich auch der Anrufer von vorhin erinnert. Wie können wir ein gutes emotionales Familienklima herstellen, in dem die Kinder sich wohlfühlen, sich geborgen fühlen?
Lassen Sie mich mal praktisch nachfragen.
Ja, genau, in dem Moment, wo wir nicht so gestresst sind und diesen Dingen also hinterherlaufen. Ja,
spüren denn Kinder, spüren die denn, wenn Eltern eigentlich eine fröhliche Kulisse herstellen, spüren Kinder, dass das falsch ist, dass die Kulisse falsch ist?
Die Kinder spüren je nach Alter und Entwicklungsstand nicht genau, woher das kommt. Aber sie haben sozusagen eine seismografische Fähigkeit für alles das, was so emotionale Dissonanzen in einer Familie anbelangt. Und insofern spüren die das schon und das ist auch nicht so angenehm. Also es ist keine Lösung, irgendwas vorzuspielen. Mhm. Aber es ist, wäre eine Lösung, wenn das erstmal jetzt operationalisieren sollte, die gute Stimmung und das gute emotionale Familienklima kommt nicht aus dem Fernseher. Mhm. Also wir sollten das sozusagen, das ist schon eine Geschichte, die die Familien auch selbst machen können. Also und im Moment werden wir sozusagen schon seit vielen Tagen damit von den Programmen jeweils damit beschäftigt, was wir alles über Weihnachten sehen sollen und welche Blockbuster wir sehen sollen. Also ich empfehle radikal, lassen Sie die Glotze aus, spielen Sie Spiele miteinander, haben Sie Spaß miteinander. Mhm. Das ist alles ohne großen Aufwand und es schafft ein gutes Klima.
Frau Schonert-Herz, ich bin noch mal bei den Beziehungen und bei dem, was da unterschwellig passiert oder auch offen passiert. Sind Sie denn als Stressforscherin dafür, dass diese unterschwelligen Gefühle ausgelebt werden oder sollte man Weihnachten ruhig was unterm Deckel halten, ja, damit es harmonisch bleibt? Vermeintlich
also,
harmonisch.
Ja, wenn es geht, fände ich das hatte ich ja gerade auch schon gesagt, also dass man so diese Tretminen, die in jeder Familie ja drin sind, wo man weiß, wenn man das berührt, dann ist jemand verletzt und dann gibt es Tränen und so weiter, dass man das wirklich nicht bewusst ansteuert zumindest. Mhm. Und vielleicht dann auch ein bisschen mit dem Alkohol aufpasst.
Dass
das nicht so rausrutscht. Also das finde ich, das gehört Weihnachten, also diese Auseinandersetzungen gehören eigentlich nicht zu Weihnachten. Das muss man zu einem anderen Termin und in einem anderen Setting machen.
08000 441777. Sie hören es, wir reden über Weihnachten und fragen einerseits, was macht Stress, wie kann man den vermeiden am Heiligen Abend und an den Feiertagen, und wir kommen gleich noch auf das Thema der Perfektionismus. Es soll ja alles so wunderbar sein, woher das eigentlich rührt und was dazu gehört. Nun hat erstmal das Wort Antje Jennewein aus Heiligenhafen. Guten Abend, Frau Jennewein.
Ja, schönen guten Abend an das Infoteam. Ich verfolge ganz interessiert diese Sendung. Ich habe eine Mutter gehabt, die war Jahrgang 22 und die hat sich was ganz Tolles einfallen lassen, wo es sich um Stress handelt. Wir hatten ein ausgesprochen chaotisches Weihnachtsfest, da war ich 12. Der Hund fragt das Rostbeef, wir haben die Geldgeschenke verbrannt und also es war wirklich so turbulent. Ich schlief schon fast und wunderte mich, warum sich mein Vater gar nicht bedankt hatte. Da lagen dann die Geschenke noch von ihm dort und also oben bei mir. Und daraus hat meine Mutter eine Geschichte gemacht. Und kurz darauf, wenn wir das dann erzählten, meine Oma durfte auch nicht wissen, dass das Rostbeef dann drumherum abgeschnitten wurde, damit niemand die Zahnspuren noch sah und wir trotzdem alle was zu essen kriegten. Sie begann daraus Geschichten zu schreiben. Und wir haben uns zur Gewohnheit gemacht, wenn irgendwas sehr Lustiges, und wir lesen das heute noch vor, also sie sagte, man solle sich doch mal Gedanken machen über viele Dinge, die einem schief gehen, die einfach schief laufen, gerade auch was Kinder anbelangt, die dann den Baum umreißen. Ob man nicht später über diese Dinge, genau diese Dinge lacht. Mhm. Und statt nun gleich in solche Katastrophenschübe vielleicht auch wirklich mal da stehen und sich die Komik der Situation bewusst machen.
Aber Sie haben das gesagt, also, später, das, Frau Jenemann, dass Sie sagen,
da war ich 12. Mhm. Aber wir haben das dann bis heute. Wenn irgendwas passiert, wird das eigentlich ausgeschmückt und man überlegt sich erst, ob man das kümmernis betrachten sollte oder ärgerlich werden sollte. Also wir haben den Stress dadurch bewältigt, dass wir...
Durch gemeinsame Geschichten, ja? Durch Dinge, die einen verbinden. Ja, das ist doch schön. Das ist eine schöne Methode. Ja.
Aber wie viele Jahrzehnte hat das gedauert?
Eine Zwischenfrage.
Wie viele Jahrzehnte hat das gedauert, bis Sie da wirklich locker drüber lachen können, beziehungsweise Ihre Mutter?
Nein, wirklich ein paar Wochen. Also Sie haben einen Sinn, eine humorvolle Familie. Nein, wirklich. Also das bezieht sich auch auf andere Dinge nachher. Nur grundsätzlich wollte ich sagen, kann ich dem sehr entsprechen. Geschenke kann man doch das ganze Jahr kaufen. Und wenn man nicht weiß, was sich jemand wünscht, aber wenn ich in dem Jahr doch jemanden treffe und mir begegnet etwas, ich fange an zu sammeln. Auch das ist so eine Sache, wir sind nur eine wirkliche Mini-Mini-Familie. Es gibt nur noch meine beiden Söhne und eine Freundin von dem Großen. Wir sammeln über das Jahr. Mhm. Und so geht es mir auch für Freunde und Bekannte. Man sieht irgendwo einen schönen Schal oder man sieht dies und das und jenes. Es ist höchstens das Verpacken und das kann man bei Kerzenschein dann machen.
Frau Jennewein, ich habe eine Frage. Wir wollen noch über das Wort perfekt reden. Was gehört denn für Sie zu einem perfekten Heiligen Abend oder einem perfekten Weihnachtsfest?
Also meine Söhne gehen jetzt zurzeit nicht mit. Für mich ist schon der Gang in die Kirche, bis vor kurzem mit meinem Jüngsten auch. Das freut mich. Ich bin aber auch sonst christlich, also ich gehe auch sonst mal in die Kirche. Das gehört für mich dazu. Und dass wir abends Spiele spielen und Geschichten vorlesen. Also wir haben wirklich so, man sammelt sich ja, man sieht ja jetzt auch viele Kurzgeschichten, die geschrieben sind. Und ja, das wird vorgetragen. Und wir, weil wir eben so eine Mini-Familie sind, ein Essen, das etwas länger dauert, weil wir gerne miteinander sitzen und nicht so oft sehen. Und das muss man einfach auch genießen dann.
Das ist dann Fondue.
Ja, diesmal ist es grausigerweise Sushi. Ich verstehe das gar nicht. Aber das wollen die Kinder zusammen mit mir zubereiten. Gut. Insofern haben wir dann eine langwierige Vorarbeit.
Dann rollen Sie mal schön den Reis am Heiligen Abend, Frau Jennewein. Ja? Vielen Dank für Ihren Namen. Ja, Sie werden Spaß haben. Ja?
Alles Liebe.
Dankeschön. Das Stichwort Kirche, Frau Schonert-Hirz, ist es auch ein gewisser Stress oder ja, kann man das so sagen, dass sich Weihnachten plötzlich etwas begegnet, mit dem ich eigentlich die restlichen Tage des Jahres nichts zu tun habe, sondern plötzlich kommt da Kirche ins Haus. Ist das etwas, was manche Menschen ihrer Meinung nach überfordert?
Da kann ich gar nicht zu sagen, da habe ich mit noch niemandem drüber gesprochen.
Dann frage ich mal den Psychologen, genau. Ob er meint, ob das so ein Konflikt gibt zwischen weltlich auf der einen Seite und ich muss aber auch irgendwie, hat das was mit Kirche zu tun?
Ich sehe das eher so ein bisschen das Gemeinschaftserlebnis. Die Kirche ist auch schön geschmückt, man singt tolle Lieder, man erinnert sich an seine Kindheit. Man sieht die Nachbarn. Also wir machen das hier in Berlin auch. Wir gehen dann als Hausgemeinschaft, gehen wir Heiligabend zusammen in die Kirche, sonst nie. Mhm. Und das ist was Nettes, weil es einen so verbindet.
Ich stelle die Frage mir selber mal anders. Wenn Sie mich fragen würden, was ist eigentlich Weihnachten, dann würde ich sagen, Weihnachten gibt es eigentlich nicht, weil aus einer familienpsychologischen Sicht sozusagen gibt es ganz viele verschiedene Varianten von Weihnachten. Die eine Variante ist sozusagen eine christliche Weihnacht und wohl dem, der glaubt und von daher sozusagen Traditionen, Bindungen, Strukturen und so weiter hat, der hat eine ganz bestimmte, sehr hohe Bedeutung, die er damit verknüpft mit dem Weihnachtsfest. Und der Gegenpol sozusagen wäre dann das, was wir hier unter dem Stichwort Kommerz diskutiert haben. Wenn jemand sehr klar eine kommerzielle Einstellung hat und sagt, also es geht darum, möglichst teure Geschenke zu schenken und die kaufe ich meinetwegen auch schon früh ein, dann hat der auch eine klare Struktur sozusagen für Weihnachten. Schwierigkeiten haben alle, die zwischen diesen beiden Polen sind. Der eine Pol sozusagen der christliche, der andere der kommerzielle. Und dazwischen, wenn das alles so ein bisschen schräg ist, wenn es nicht richtig gemeint ist, wenn man nur einmal im Jahr in die Kirche geht, aber ansonsten kein gläubiger Christ ist, wenn man ein bisschen Kommerz, ein bisschen christlich, ein bisschen Lametta und ein bisschen, dann ist das alles eine schwierige, krampfige Angelegenheit. Mhm. Ich denke sozusagen eine klare Position ist da schon sehr hilfreich.
Mhm. Also das ist ja auch das Fazit, was man so ziehen kann aus unserem Gespräch jetzt. Nicht? Es gibt so viele Dinge, die zu Weihnachten gehören und es braucht ein bisschen Nachdenken über sich selber, wo man steht. Und wenn man da eine Klarheit hat, egal in welche Richtung man geht, da ist man ja frei, dann muss das Weihnachtsfest ja auch nicht so stressig sein. Aber dieses Hin- und Herschwanken, wie Sie jetzt da gerade gesagt haben eben auch, das ist das, was dieses unwohle Gefühl auslöst und negative Emotionen befördern, halt das Stresserleben.
Thorsten Schnitter aus Hamburg. Guten Abend, Herr Schnitter.
Guten Abend an die Runde.
Guten Abend.
So vom Tenor her wurde das auch schon gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Also, dass ich finde, dass der Kommerz einfach total überwiegt. Ich habe vor 15 Jahren oder so, da habe ich mal so einen Weihnachtsmannjob gemacht. Nicht bei Bekannten, sondern auch so kommerziell, jobmäßig, habe so ein Dutzend Familien am Heiligabend so abgespeist. Und ja, da waren eigentlich nur zwei Familien bei, wo ich irgendwie, die ich so richtig sympathisch fand. In den ganzen anderen Familien ging es wirklich nur darum, ich musste als Weihnachtsmann die Geschenke, die vom Haus gelagert wurden, die musste ich reinbringen. Ich als Weihnachtsmann, ich habe meinen Job gar nicht schlecht gemacht, sagte jedenfalls hinterher mein Arbeitgeber. Aber ich wurde von den Kindern gar nicht mehr für voll genommen. Ja? Es hieß nur, ach ja, okay, da ist der Typ im roten Mantel mit einem langen Bart, hier, komm mal rüber. Ne? Und das waren echt riesengroße Geschenke. Und da waren zwei Familien bei, da war ein kleines Mädchen, das hat ein selbstgemachtes Gedicht vorgetragen. Das hat mich gerührt. In allen anderen Familien, fast allen anderen Familien, war es so, dass ich dachte, hey, ich muss hier nur irgendwie die Geschenke reintragen. Mhm. Mhm. Und ich finde auch, Weihnachten sollte irgendwie etwas christlicher gefeiert werden. Ja?
Was hätten Sie denn als Weihnachtsmann noch gern gemacht, außer Geschenke reintragen?
Ja, was hätte ich gerne gemacht? Vielleicht mehr mit den Kindern reden.
Mhm. Ja. Hätten Sie doch machen
Vielleicht
können.
Vielleicht ein Lied singen. Was gemeinsam machen.
Ach, okay, ein Lied singen, ja. Aber das war alles nicht vorgesehen.
Schade.
Also ich hatte einen Spruch, so einen Sechszeiler oder so, den musste ich aufsagen. Und die Kinder wurden dann schon hippelig. Ne? Die haben das kaum noch ausgehalten, bis mein Spruch endlich zu Ende ist, weil die wollten endlich, dass ich die Geschenke überreiche.
Mhm.
Ne? Mhm. Und sowas finde ich schade. Also,
so wie Sie das jetzt schildern, ist es ja wahrscheinlich so, dass Sie angekündigt wurden, nicht als Weihnachtsmann, sondern als der Geschenkeesel.
Ja, okay, aber ich hatte dieses Kostüm an und die Kinder, okay, natürlich die Kinder, die jetzt so schon an der Stufe zur Pubertät waren oder so, die haben mich natürlich durchschaut. Mhm. Aber die kleineren Kinder, die so, was weiß ich, 5, 6, 7 Jahre alt waren, nicht mal die haben sich noch von mir beeindrucken lassen, ja? Also in ganz wenigen Fällen, ja? Und dann ist der Opa eingeschritten und hat gesagt, jetzt lasst ihn doch erstmal ausreden, bevor ihr eure Geschenke bekommt. Ja, all sowas. Und wie gesagt, ich würde auch irgendwie mehr Besinnlichkeit mir wünschen. Und also meine Mutter zum Beispiel, die hat mal irgendwann gesagt, sie würde sich das wünschen mit mir und meinen Geschwistern, wenn wir Weihnachten mal singen würden. Da dachte auch ich, was? Das geht gar nicht. Also dieses Gespür dafür, dass man irgendwie Weihnachten auch anders feiern kann, nicht nur für die Kinder, denen große Geschenke geben, weil das waren wirklich teilweise große Geschenke. Ja?
Herr Schnitter, was hat Sie denn so, was hat Sie so verblüfft an der Aussage?
Im Bett oder spielen mit ihren, ne? Und die Erwachsenen, die sitzen dann rum und trinken ein, ja.
Herr Schüttner, was hat Sie
das
denn so
verblüfft?
Was hat Sie so verblüfft? Er hört mich, glaube ich, nicht. Kann das sein? Doch, jetzt hört er.
Ich höre Sie.
Wunderbar. Ich wollte Sie mal unterbrechen, weil mich hat es eins doch erstaunt. Warum hat Sie das so vom Sessel gehauen, als Ihre Mutter gesagt hat, lass uns doch mal singen?
Weil auch ich da dachte, oh nee, singen, Weihnachtslieder, gemeinsam Weihnachtslieder singen, das ist mir zu rührselig, ja?
Ja.
Ja, aber genau das meine ich, genau das wäre eigentlich mal angesagt, ja.
Frau Schonert, jetzt ist das etwas, dass wir Weihnachten uns auf die Spur kommen, was Gefühle angeht, mit denen wir uns ein bisschen schwer tun?
Das kann durchaus sein, ja. Wir wollen zwar große Gefühle haben, aber wir wollen die immer so ein bisschen weit weg von uns haben, lieber im Fernsehen gucken oder auf Facebook oder so. Das Leben der anderen leben. Und wenn es dann mal wirklich emotional wird, dann ist uns das zu viel. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch wieder lernen müssen. Wobei ich mich erinnere, ich komme aus Köln, da gibt es so Angebote. Frau Höpker, bitte zum Gesang. Also da kann man sich irgendwo treffen in größeren Gemeinschaften und gemeinsam was singen. Die spielt am Keyboard, man kriegt den Text und dann wird gemeinsam gesungen.
Dann kann man seine Hemmungen auch überwinden.
Und dieses Gemeinschaftsgefühl, ich glaube, das ist ja das, was Weihnachten ja von der Emotion her, ja, was ja auch sein soll, das Fest der Liebe heißt ja, man ist zusammen und man macht sich schön und man spürt so eine gewisse Nähe. Und singen ist eine ganz einfache Methode, Nähe zu entwickeln.
Ich bin auch bei den Gefühlen und die Frage an den Psychologen, Herr Hantel-Quittmann, ist es so, dass Weihnachten uns womöglich an Stellen berührt, wo wir normalerweise nicht berührt werden, das ganze Jahr über, was Gefühle angeht?
Naja, grundsätzlich haben wir ja immer Gefühle. Es ist nicht die Frage, ob wir welche haben, sondern wie wir mit ihnen umgehen und welches Gemisch sozusagen welche Melodie eine Familie spielt, wenn die Gefühle zusammenkommen. Ich glaube, Weihnachten ist so ein, also da schwingen so Themen mit, die nicht explizit gemacht werden. Also, was sind wir eigentlich für eine Familie? Lieben wir uns eigentlich? Wie nah sind wir uns denn? Wie sehr nehmen wir aufeinander Rücksicht? Für Kinder ist das Thema Wertschätzung ungeheuer wichtig. Also werde ich überhaupt wertgeschätzt in meinem Dasein? Das sind Fragen, die mehr oder weniger symbolisch abgearbeitet werden über Geschenke, über Kartoffelsalat, über irgendetwas. Aber sie werden nicht explizit gemacht, weil häufig Menschen auch gar nicht gewohnt sind, genau, über ihre Gefühle miteinander zu sprechen, sowohl in Paarbeziehungen als auch in Eltern-Kind-Beziehungen. Geschwister, würde ich ehrlich sagen, die sind schon am ersten dazu in der Lage, dass die miteinander relativ offen auch darüber reden können, wie sie zueinander stehen, wie sehr sie sich brauchen und wie lieb sie sich haben oder sowas ähnliches. Die tauschen dann auch ganz geschwisterlich dann die Geschenke, wenn das eine dem anderen nicht passt und so weiter. Wir haben diese Gefühle und es sind ganz besondere Gefühle, die da sind. Und Menschen sind häufig nicht gewohnt, diese offen anzusprechen.
Und das bereitet Stress, Frau Schonert-Hirz. Wie ist das denn, ich nehme mal das Wort Nähe, was Herr Handel-Quittmann gerade gesagt hat, wenn da diese Nähe nicht festgestellt wird, die eigentlich sein sollte am Heiligen Abend, aber jeder spürt für sich, eigentlich sind wir weit voneinander entfernt. Das sorgt ja für Stress. Und was macht man dann?
Und dann leidet man und dann fängt man vielleicht an zu trinken oder sich zu streiten. Das kommt drauf an, das kann man ja nie so voraussagen. Aber das ist ja dann auch so eine gewisse Enttäuschung. Ja? Dann hat man vorher das alles so aufgeladen und dann kommt, also letztlich sind ja auch diese Geschenke und dieses ganze Bromborium ist ja dafür da, dass man eine gewisse Stimmung, eine gewisse Emotionalität, also diese Nähe und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, diese Geborgenheit erlebt. Und wenn das dann nicht eingelöst wird, dann war Weihnachten mal wieder nichts.
Mal wieder nichts. Da haben Sie auch kein Rezept, dass man das irgendwie aufbaut. Aufbrechen kann?
Na, da muss man halt drüber reden. Und also was mir jetzt so an Gedanken kam, ne? Weihnachten, also richtig Weihnachten feiern ist was für Könner, offensichtlich. Man muss reflektiert sein, man muss seine Bedürfnisse kennen, man muss kommunizieren können. Und wenn man das alles nicht kann, dann wird's halt, dann macht man es halt so, dass es stressig wird. Schade eigentlich. Und das ist etwas, was ich in meinen Stressseminaren auch immer wieder mit meinen Teilnehmern bespreche, dass sie lernen, überhaupt mal wahrzunehmen, was will ich? Wer bin ich? Was habe ich für Wünsche? Was habe ich für Bedürfnisse? Was habe ich für Qualitäten? Was habe ich für Defizite? Und das kriegt man jetzt nicht an Weihnachten alles geregelt, aber das ist so ein Weg dahin. Also etwas mehr Achtsamkeit sich selber gegenüber, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit den anderen gegenüber.
Ich würde das mit dem Satz, was will ich, gleich nochmal vertiefen. Aber vorher kommt Helga Walenzik aus Hannover zu Wort. Guten Abend, Frau Walenzik.
Ja, schönen guten Abend. Ja, ich muss noch was, eine kurze Anmerkung zu dem Herrn, der vorher als Weihnachtsmann aufgetreten ist, sagen. Also, ich habe früher, als meine Kinder klein waren, auch immer einen Weihnachtsmann übers Arbeitsamt bestellt. Und dann habe ich mit dem aber richtig abgesprochen, oder wir haben abgesprochen richtig, und der hat ein Buch dabei gehabt, hat dann die Kinder mit Namen angesprochen und hat dann gefragt, wie sie in der Schule sind und hat so einige Sachen und da, also das war richtig schön, muss ich sagen. Also es war immer so ein Erlebnis, dass der Weihnachtsmann kam. Also der hat auch mit den Kindern kommuniziert. Mhm. Und jetzt, wo die Kinder groß sind, wir sind so eine Patchwork-Familie. Und da machen wir schon seit Jahren, dass wir wichteln und da, sagen wir mal, so ein Geschenk 10 bis 15 Euro. Das kommt dann, wenn die Freunde kommen. Wir sind jetzt hier am Heiligabend bei mir 9 Leute. Und da kommen die Wichtelpäckchen rein in so einen Bettlaken oder im Bettbezug. Und dann nimmt sich nachher, nach dem Essen, jeder ein Päckchen raus. Und dann stellen wir, dann wird es ausgepackt und dann wird festgelegt, 15 Sechsen zum Beispiel, mit gewürfelt. Und dann muss immer getauscht werden, wenn eine Sechs hat. Und wenn die 15 Sechsen dann erreicht sind, dann behält man das Päckchen. Man kann natürlich auch hinterher noch tauschen. Und das finde ich also richtig schön und das ist nicht so stressig mit den Geschenken. Wenn natürlich Kinder dabei sind, kleinere, dann gibt es noch irgendwas Kleines extra, aber ich finde das immer furchtbar mit diesen vielen Geschenken. Und mit dem Essen machen wir das auch so. Dieses Jahr sind noch 3 Vegetarier dabei. Und da gibt's, ich mache die Vorspeise, mache ich einfach so einen Vorspeisenteller einen großen. Und der Vater macht, der kommt auch mit seiner neuen Frau. Der macht die Hauptspeise und meine Tochter macht die Nachspeise.
Und ist das dann vegetarisch oder haben Sie zwei Hauptspeisen?
Wir haben zwei Hauptspeisen. Der macht zwei, ja.
Was macht er denn?
Der macht was Chinesisches, einmal mit Fleisch und einmal ohne.
Okay, dann lässt er einfach das Fleisch weg und macht die Soße so. Das kann man auch machen.
Der kocht ganz lecker mit ganz viel Gemüse und so. Ja, der macht das ganz
Frau
schön.
Frau Valenzi, ich bin noch bei ihr mal Art Jul-Club-Spiel, aber was ist denn mit dem Päckchen, mit dem wenig attraktiven Päckchen, wo nur das Stück Seife drin ist? Was machen Sie mit der Enttäuschung?
Ein Stückchen Seife? Nee, das bringt keiner. Man sagt, bis 15 Euro so eine teure Seife gibt es ja kaum.
Gut. Ja? Wenn das klappt, okay.
Ja, also das, und ich muss auch noch sagen, ich habe so vorher, bis vor 3 Jahren mit meiner Tochter, die hat immer mitgeholfen auch, haben wir in der Weihnachtsstube vorher gearbeitet und dann hinterher auch immer zu Hause noch und das war immer schön und für mich gehört auch die Kirche dazu. Mhm. Also die singen und wir singen auch hier zu Hause, da sind Freunde, der eine spielt so schön Gitarre und dann singen wir auch und also das finde ich, und in der Kirche wird ja zum Schluss immer Ode Fröhliche gesungen und dann geht mir richtig das Herz auf.
Dann wünsche ich Ihnen das Heiligabend, dass Sie das erleben, Frau Valenzi. Und vielen Dank für Ihren Anruf. Bei dem Satz von Ihnen, Frau Schunherz, ich soll rauskriegen, was ich will. Mhm. Welche Rolle spielen denn Traditionen bei dieser Frage?
Ja, eine große Rolle natürlich. Und wir sind ja auch so ein bisschen geprägt durch das, was wir in der Kindheit erlebt haben. Das hatten wir ja vorhin eingangs auch schon besprochen. Ja, was ist das, was ich will und warum will ich das und wie viel Arbeit macht mir das, kann ich das leisten? Mhm. Und es fängt wirklich mit dem Nachdenken an.
Heißt das manchmal auch, die Frage an den Psychologen, von Traditionen Abschied nehmen?
Ich würde eher sagen, nicht was ich will, sondern was der andere will, wäre eine schöne Übung. Aber Traditionen, ich glaube, dass Rituale bedeutsam sind und vor allen Dingen sind Rituale für Kinder bedeutsam, so eine Art Geländer für ihre Entwicklung, an dem sie sich orientieren können, an dem sie voranschreiten können. Tradition ist eher sozusagen etwas Größeres, Voluminöses und Rituale sind kleinere Geschichten, die man auch mal wieder ein bisschen verändern kann, modellieren kann und nach eigenen Bedürfnissen ausrichten kann. Die Tradition ist mir so ein erschlagender Begriff, das muss nicht sein. Mhm. Es ist immer wieder die Frage, für wen richte ich Weihnachten eigentlich aus? Und ich hoffe, ich habe deutlich gemacht, dass aus meiner Sicht das Wichtigste das dabei ist, es für die Kinder zu machen und dass in der Situation die Erwachsenen ein bisschen zurückstehen können.
Ja, und die Erwachsenen sollten da aber auch nicht zu überfordernd sein, den Kindern gegenüber. Ja? Dass die Kinder jetzt in der Pflicht sind, das alles ganz super toll zu finden und die Eltern sind sehr gestresst. Wir haben das eine Zeit lang in unserer Familie erlebt. Da wurde alles für die Kinder gemacht und am Ende waren alle so genervt, dass gar keine gute Stimmung mehr war.
In so einer Selbstaufopferungsgeschichte.
Ja, aber das passiert natürlich sehr schnell dann auch. Ja.
Dass man guckt, was glauben denn die, was glauben
also wieder
wir, was
fragen,
die Kinder,
ne?
nicht fragen, sondern was glauben wir, was die Kinder schön finden, auch durchaus mit einem Überraschungsmoment, aber dass das sozusagen das Strukturprinzip für eine Weihnacht sein kann und nicht die Wünsche der Erwachsenen.
Ich würde ganz schnell noch, weil wir wollen heute keinen verprellen in dieser Sendung, Michael Schildmann aus Oldenburg zu Wort kommen lassen. Herr Schildmann, es ist 4:04 und dann haben wir Nachrichten. Ich schenke Ihnen weihnachtlich 2 Minuten.
Runde. Ja, bitte. Ist ja schon fast eigentlich alles angesprochen worden. Und ich finde es vor allen Dingen gut, dass man auf die Kinder guckt, dass man das Weihnachtsfest für die Kinder vorrangig macht. Aber dass man auch noch mal überlegt, wie ist es eigentlich mit mir selber, mit meinem Kind und dem Kind meiner Partnerin? Wie haben wir das früher erlebt und wie kriegen wir das zusammen? Dass sozusagen so ein bisschen meine Erinnerung an früher mit einfließt und auch durchaus angesprochen wird, erzählt wird, ausgetauscht wird. Wie war das bei mir? Wie war das bei dir? Mhm. Wie machen wir das jetzt? Mhm. Und ich glaube, das hat zu ganz positiven Effekten geführt und mit sehr wenig Stress bei uns. Schon über die Jahre, als das Kind kleiner war, war es manchmal ein bisschen anstrengender, aber inzwischen, in diesem Jahr sind wir das erste Mal alleine, meine Frau und ich, und da geht das ganz entspannt. Und Geschenke kaufen wir auch übers Jahr verteilt.
Herr Schildmann,
was dem anderen wohl gefällt und Freude macht.
Erinnern Sie an Ritual, was sich durchgängig durch die Familie fortgesetzt hat, weitergegeben wurde? Ein weihnachtliches Ritual?
Ein Ritual ist auf jeden Fall, dass wir abends in die Kirche gehen. Das war früher so und das tun wir in leicht modifizierter Form noch immer. Und es ist uns eigentlich allen drei wichtig geworden.
Gibt es noch ein Ritual innerhalb der Familie?
Innerhalb der Familie, seit etlichen Jahren packen wir nicht alle gleichzeitig aus, sondern reihum, sodass eben die zwei anderen, wir haben nur eine Tochter, zu schauen, wenn meinetwegen meine Frau ein Päckchen auspackt und dann ist meine Tochter dran, dann bin ich dran. Wir haben meistens nicht so große Sachen, nie eigentlich, sondern ob es mal eine CD ist, eine selbstgebrannte, zusammengestellte CD oder ein Besuchbuch, was sich der oder die gewünscht hat, irgendwann mal angesprochen hat oder auch ein Schmuckstück oder irgendwas zu essen gemacht ist. So, und dann kann man sich an der Freude des anderen freuen. Mhm. Und das ist eigentlich sehr schön. Das ist ziemlich zeitaufwendig dann so gewesen.
Herr Schildmann, vielen Dank für Ihren Anruf. Die Frage an unsere Gäste, Frau Schonert-Hirz: Was wünschen Sie sich zu Weihnachten?
Oh, ich wünsche mir richtig leckeres Essen.
Was ist das?
Ein Gänsebraten.
Wer soll den machen?
Alle zusammen am besten.
Oh Gott, oh Gott. Na gut, wird schon klappen.
Na klar.
Herr Hantel-Quittmann, was wünschen Sie sich zu Weihnachten?
Dass ich endlich mal zu Ende singen darf.
Wieso dürfen Sie das nicht?
Weil meine Kinder mich immer unterbrechen und meinen, jetzt ist genug gesungen und jetzt kann ich mal aufhören. Und ich liebe es, das ganze Liederbuch durchzusingen und zu schmettern, wie es damals mein Großvater immer gemacht hat, aber keiner lässt mich.
Dann kommen Sie doch zu uns, Herr Hantel-Quittmann.
Ja,
gut. Das machen wir.
Wenn Sie das einmal erlebt haben, werden Sie es nicht nochmal sagen. Okay.
Das überlasse ich jetzt Ihnen. Sie hörten die Redezeit heute Abend. Wir sprachen über Weihnachten, den Heiligen Abend, über Stress, über Perfektsein. Und wir haben gefragt, muss das alles so sein oder kann man das auch anders machen? Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Am Mikrofon war Andreas Bohmann. Wie immer, Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.